SWR 1 Arbeitsplatz.
Hallo, ihr hört den Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Alle klagen über den Fachkräftemangel. Und was machen die Unternehmen in Rheinland-Pfalz? Die bieten immer weniger Ausbildungsplätze an. Wie das zusammenpasst, wie das sein kann, das hören wir gleich im Gespräch mit Martina Sautner von der Landesvereinigung Unternehmerverbände. Außerdem stellen wir Ihnen eine junge Frau vor, die ihr Hobby erst zum Beruf und dann zur absoluten Meisterschaft gebracht hat. Franziska Klausmann ist Spitzenkonditorin und versorgt von Freiburg aus die Reichen und Schönen des Landes mit Torten und Gebäck. Wie es dazu kam, das hören wir gleich. Und dann haben wir noch die Datenschutzgrundverordnung im Programm. Die ist vor 5 Jahren in Kraft getreten. Was das bei den Unternehmen verändert hat, auch darum soll es hier heute gehen. Volles Programm also wieder mal hier heute im Podcast von SWR 1. Arbeitsplatz. Für euch am Mikrofon ist Michael Herr. Ja, das war schon ein ziemlicher Hinhörer, den der DGB in dieser Woche in die Welt gesetzt hat. Im vergangenen Jahr, da gab es in Rheinland-Pfalz so wenige Auszubildende wie noch nie. Und das ist natürlich besorgniserregend, denn junge Leute, die heute nicht ausgebildet werden, die fehlen morgen als Fachkräfte am Arbeitsmarkt. Und das dürfte dann den Personalmangel zusätzlich verschärfen, der für viele Unternehmen ja schon heute ein existenzielles Problem ist. Warum ist die Ausbildung auf dem Rückzug? Darüber spreche ich mit Martina Sautner, Vorständin bei der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz und Personalchefin beim Pumpen- und Armaturenhersteller KSB aus Frankenthal. Frau Sautner, wie viele Azubis haben Sie denn eigentlich bei KSB?
Also wir bilden jedes Jahr 85 Auszubildende aus. Wir hatten in den letzten Jahren immer um die 70 und haben uns Ende letzten Jahres bewusst dafür entschieden, die Anzahl unserer Auszubildenden aufzustocken.
Okay, dann läuft es bei Ihnen sozusagen gegen den Trend in Rheinland-Pfalz. War das denn schwierig, diese Leute zu finden?
Also noch haben wir keine Probleme, Auszubildende zu finden, wobei sich ganz klar der Trend herauskristallisiert, dass es immer schwerer wird, Auszubildende zu finden. Und vor allem ein Trend, den wir feststellen, ist, dass Auszubildende zunehmend die Ausbildung auch abbrechen. Das heißt, vielleicht nach 1,5 Jahren sich dann doch entscheiden, die Ausbildung nicht zu Ende zu machen. Das ist ein Phänomen, das kennen wir aus der Vergangenheit nicht.
Sie haben ja jetzt in Ihrer Funktion bei der Landesvereinigung Unternehmerverbände auch Kontakt zu vielen anderen Unternehmen, die eben weniger ausbilden beziehungsweise sogar gar nicht mehr ausbilden. Die Quote ist ja auf 20% jetzt im vergangenen Jahr geschrumpft, der Unternehmen, die ausbilden. Was sind denn die Gründe dafür, warum das immer weniger Unternehmen tun?
Ich kann natürlich jetzt nicht für die einzelnen Unternehmen sprechen, aber was ich mir gut vorstellen kann, ist, Ausbildung ist schon ein sehr komplexes Konstrukt. Es geht ja nicht nur darum, die jungen Menschen professionell zu qualifizieren, sondern es geht auch darum, gerade aufgrund des Alters, in dem sich die Auszubildenden befinden, auch ein Stück weit mit Persönlichkeitsbildung zu machen. Und da haben wir jetzt beispielsweise als großes Unternehmen natürlich eine Ausbilderinfrastruktur. Ich habe ja Menschen bei uns im Unternehmen, die sich ausschließlich um die Auszubildenden kümmern. Wir schicken gute Auszubildende auch mal ins Ausland. Die können mal einen Tag mit dem Vorstand mitlaufen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade kleinere Unternehmen gar nicht die Kapazität haben, um solch ein Ausbildungsprogramm aufzusetzen und auch umzusetzen. Da konnte ich mir vorstellen, dass das eines der Gründe ist. Das zweite ist, was ich gerade anfangs schon angesprochen habe, es wird immer schwieriger, gute Auszubildende zu bekommen. Und wenn dann eben auch die Tendenz zum vielleicht auch mal Abbruch der Ausbildung sich weiter verstärkt, kann ich gut verstehen, dass gerade kleinere Unternehmen, die jetzt nicht so viel Kapazitäten haben, irgendwann sich auch die Frage stellen, lohnt sich das für mich überhaupt noch, die Ausbildung zu beginnen?
Ich frage mich nur gerade, ob das die richtige Antwort sein kann. Also mag ja sein, dass es heute schwieriger ist, die jungen Leute auch bei der Stange zu halten. Sie haben gesagt, viele Leute brechen heute die Ausbildung ab. Früher ist es nicht so oft passiert. Aber man muss doch im Prinzip auch mit den Menschen arbeiten, die man aktuell hat. Also wenn das in dieser Generation vielleicht die Sinnfrage stärker gestellt wird als früher und man stärker oder früher die Reißleine zieht als früher, kann das doch eigentlich nicht die Reaktion sein, zu sagen, ich bilde jetzt nicht mehr aus, oder?
Nee, das würde ich auch auf keinen Fall empfehlen. Ich habe ja nur versucht, eine mögliche Erklärung für das Verhalten mancher Unternehmen letztendlich zu finden. Wie Sie sehen, sind viele Unternehmen, und da gehören wir eben auch dazu, nach wie vor ganz, ganz verstärkt auf die Ausbildung zu setzen. Denn was Sie vollkommen richtig sagen, für eine strategische Personalplanung ist natürlich die Ausbildung eine der wichtigsten Säulen, weil ich frühzeitig junge Menschen ans Unternehmen binden kann, wenn ich es gut mache. Die bleiben dann auch bei der Stange jenseits der Ausbildung, wenn ich die auf einen guten Job dann übernehme. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, frühzeitig schon für zukünftige Bedarfe zu planen. Wie gesagt, es gibt aber natürlich auch entsprechende Unterschiede. Ein Aspekt ist beispielsweise auch noch der regionale Aspekt. Es gibt ja durchaus Unternehmen, die an Orten sind, wo es wirklich auch schwer ist, Auszubildende zu finden, die sogar gern ausbilden würden und einfach sagen, oh Gott, ich kriege aber einfach niemanden an den Ort, an dem mein Unternehmen im Moment gerade ist, weil die Infrastruktur vielleicht nicht so toll ist. Das sind natürlich alles Rahmenbedingungen, die die Bereitschaft und auch die Möglichkeit auszubilden immer mal wieder etwas beeinträchtigen.
In dem Zusammenhang hat ja der DGB in Rheinland-Pfalz eine ganz innovative Idee in den Raum geschmissen, dass man eine Mobilitätsgarantie den Auszubildenden vielleicht gewähren könnte, im Sinne von, die bekommen ein Jobticket, dass die vielleicht in solchen Regionen, von denen Sie gerade gesprochen haben, wo die Infrastruktur schwach ist, wo bestimmte Ausbildungsplätze vielleicht nicht angeboten werden, dann in andere fahren können, da die Ausbildung machen können. Was halten Sie denn davon?
Also das ist sicherlich grundsätzlich Mobilität anzubieten, eine sehr, sehr gute Idee. Wir machen das beispielsweise auch mit unserer Initiative des Jobrats, das wir beispielsweise auch für Auszubildende anbieten. Es kommt natürlich immer darauf an, ob jetzt solch eine Mobilitätsmöglichkeit jetzt bei einem bestimmten Unternehmen dessen Probleme löst. Unternehmen sind ja so unterschiedlich, wie sie in Branchen oder auch Regionen tätig sind. Das heißt, pauschal so eine Verpflichtung oder so ein Angebot letztendlich zu machen, davon halte ich jetzt nicht allzu viel. Jedes Unternehmen muss das eigene Paket finden, mit dem es attraktiv ist für Auszubildende und im Übrigen nicht nur für Auszubildende, sondern auch für viele andere Mitarbeitergruppen. Denn das Problem des Fachkräftemangels trifft uns ja in allen möglichen Bereichen unserer Mitarbeiter. Also wie gesagt, kann ein interessanter Baustein sein, aber möglicherweise auch nicht für jedes Unternehmen die Lösung der Wahl.
Wenn jetzt ein Unternehmen wirklich sagt, ich entscheide mich dafür, in Zukunft nicht mehr auszubilden. Ist das nicht extrem kurzsichtig? Sie haben es angesprochen, Fachkräftemangel. Babyboomer gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Es werden doch extrem viele Stellen zu besetzen sein. Es gibt doch eigentlich nichts Leichteres, als das betriebsintern über die eigene Ausbildung zu regeln, oder?
Also deswegen kann ich es nur noch mal wiederholen. Also ich empfehle wirklich jedem Unternehmen, in eine Ausbildungsinfrastruktur zu investieren und sich auch den Herausforderungen zu stellen, die sicherlich ein Stück weit größer geworden sind. Gerade auch bei Auszubildenden muss man mittlerweile schon auch etwas bieten, um letztendlich wirklich die jungen Menschen für ein Unternehmen zu gewinnen. Da reicht es nicht mehr, nur eine Stelle auszuschreiben. Man muss wirklich viele Aktivitäten starten, frühzeitig an Schulen gehen. Man muss sich natürlich mit den sozialen Medien auseinandersetzen. Man muss auf Instagram mittlerweile präsent sein, sonst ist man als Unternehmen oder als Ausbildungsplatz nicht cool genug. Das sind alles Themen, wo sich Unternehmen darauf einstellen müssen. Ich kann es letztendlich nur empfehlen, das ist eigentlich die langfristigste Investition in zukünftige Mitarbeiter, die man machen kann.
Ein Appell an die Unternehmen und ein klares Bekenntnis zur Ausbildung war das von Martina Sautner vom Pumpenhersteller KSB in Frankenthal, wo man sich auch wegen der Größe des Unternehmens immer noch vergleichsweise leicht tut, Ausbildungsplätze anzubieten und zu besetzen. Ja, ich kann es manchmal nicht fassen, wie schnell die Zeit vergeht. 5 Jahre ist es jetzt schon wieder her, dass in der EU die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist. Riesenthema, Riesenaufreger war das ja damals, diese neuen Regeln, die den Umgang mit persönlichen Daten EU-weit vereinheitlicht haben. In Deutschland hieß das vor allem strenger gemacht haben. Viele haben sich damals darüber beschwert, angefangen vom kleinen Gesangsverein, der seinen Mitglieder-Mail-Verteiler jetzt neu aufsetzen musste, bis hin zu den großen Unternehmensverbänden, die beklagten, dass immer mehr Arbeitszeit in den Betrieben für die Bürokratie draufgehen würde. Doch wie schlimm ist es denn jetzt eigentlich wirklich gekommen in den 5 Jahren nach der Einführung der DSGVO? Unser Reporter Wolfgang Brauer hat sich bei Unternehmen in Rheinland-Pfalz umgehört.
Ralf Vorwinkel ist Raumausstatter im Raum Ludwigshafen mit 2 Mitarbeitern. Auch nach 5 Jahren beschäftigt ihn die Datenschutzgrundverordnung fast täglich, obwohl über seinen Schreibtisch gar nicht so viele Daten laufen. Er muss zum Beispiel überwachen, dass seine Beschäftigten die europaweite Vorschrift einhalten.
Bei meinen Lieferanten teilweise, wo auch mit Kundendaten arbeiten, abklären, wie sieht das aus mit der Datenverarbeitung. Ist da ein Datenschutzbeauftragter, sind die Daten sicher? Bis hin zum Beispiel, wir haben einen Handwerkerparkausweis, der in der Windschutzscheibe liegen muss. Da muss ein Name da sein, wo wir arbeiten.
Denn auch das sind personenbezogene Daten, die eigentlich nur helfen sollen, einen Handwerker zu finden, wenn er falsch parkt. Vor 5 Jahren nahm Ralf Vorwinkel die Datenschutzgrundverordnung als große Bedrohung wahr. Heute wägt er ab.
Zum einen gibt es einen Schutz für die persönlichen Daten, was ja auch ganz wichtig ist. Zum anderen wurde ein riesiges Bürokratiemonster losgetreten, was wir nach wie vor nicht verstehen im Handwerk.
Weil das Thema wieder nur beim Chef hängen bleibt. Am Anfang, so schätzt Ralf Vorwinkel, hat er sicherlich 2000 Euro an Arbeitsleistung investieren müssen, um sich über die DSGVO zu informieren. Auch bei Susanne Terhorst, bei der Handwerkskammer Koblenz für die Rechtsabteilung zuständig, kommen heute immer wieder Fragen zur Datenschutzgrundverordnung an. Sie merkt, dass kleine Handwerksbetriebe mit Datenschutzfragen oft überfordert sind. Aber sie merkt auch, dass Handwerker heute sensibler mit Daten umgehen als früher.
Ich denke, dass das Thema Datenschutz in der Gesellschaft angekommen ist, dass es viel größere Beachtung gefunden hat in den letzten Jahren, als es eben vor Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung der Fall war. Die Bürokratie, die damit verbunden ist, das sind Dinge, die für Handwerksbetriebe einen hohen bürokratischen Aufwand darstellen, ohne dass ein Mehrwert direkt für den Betrieb zu erkennen ist. Und das ist damals so gewesen und das hat zu einer großen Aufregung geführt. Und das ist auch heute noch so.
Wenn zum Beispiel von einem Augenoptiker mit 5 Mitarbeitern ein eigener Datenschutzbeauftragter gefordert wird. Da musste erst eine neue Verwaltungsvorschrift helfen, denn bei der DSGVO wurden und werden immer noch große Betriebe wie beispielsweise Kliniken zum Maßstab genommen. Deshalb fordern gerade kleine Handwerksunternehmen Nachbesserungen bei der Datenschutzgrundverordnung wie Raumausstatter Ralf Vorwinkel.
Diese Datenschutzgrundverordnung ist für große Konzerne gemacht worden und das Handwerk und die kleinen Einzelunternehmen, die wurden da nicht berücksichtigt. Und da hat sich keiner Gedanken gemacht, was für bürokratische Aufwände das für uns sind. Da ist man übers Ziel hinausgeschossen.
Denn die Datenschutzprobleme der kleinen Handwerksbetriebe sind eigentlich ganz andere.
Dass man sich auch darüber Gedanken macht, wie sicher sind meine Rechner, haben ja im Prinzip Sicherheitsvorkehrungen für die Rechner. Weil das ist das größte Problem, dass irgendjemand unsere EDV hackt und da reingeht. Da ist es schon gut, dass wir weiter sensibilisieren und gucken, dass wir da aufpassen. Wir freuen uns nicht drüber, aber ich denke, wir können es handeln.
Sagt Ralf Vorwinkel, Raumausstatter aus Waldsee bei Ludwigshafen. Und jetzt geht es hier um eine astreine 180-Grad-Kehrtwende. So perfekt kriegt die normalerweise nicht mal ein Audi A3 hin. Hingelegt hat sie in dieser Woche Rupert Stadler, der ehemalige Audi-Boss. Der hat nämlich in dieser Woche zugegeben, dass er eine Mitschuld trägt am Dieselbetrug bei seinem ehemaligen Arbeitgeber, nachdem er davor 2,5 Jahre lang in dem Prozess am Landgericht München jede Mitverantwortung an dem Betrug abgestritten hat. Sauberes Manöver, findet unsere Kolumnistin Sabine Geipel und schickt dem Ex-Manager unseren, wie immer nicht ganz ernst gemeint, Brief der Woche.
Lieber Rupert Stadler, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Und Sie sind ja sicher auch richtig happy. Denn statt nach Stadelheim geht es heim ins Stadlerheim. Nur noch auf Bewährung wird Sie das Landgericht wahrscheinlich verurteilen. Nadelstreifen statt Querstreifen. Und ja, okay, 1,1 Millionen Geldstrafe müssen Sie auch noch blechen. Aber wenn man wie Sie als Audi-Boss zuletzt das 7-fache verdient hat, dann wird Ihnen das ja nicht so wehtun. Schmerzhaft, lieber Herr Stadler, ist Ihr Geständnis dagegen für die ganzen betrogenen Dieselfahrer. Denn das stinkt wie Stickoxid. Man muss sich das mal reinziehen. Mehrere Jahre und satte 168 Prozesstage lang haben Sie immer wieder Ihre Unschuld beteuert. Manipulation von Motoren? Ich weiß von nix. Und jetzt auf einmal, wo der Deal winkt, kommen Sie mit so einem »Ach nee, da war ja doch was um die Ecke«. Vorsprung durch Taktik, sag ich da. Und genau genommen, lieber Herr Stadler, haben Sie ja gar nicht gestanden, sondern gestehen lassen. Nur ein kurzes Ja gab's von Ihnen auf die Frage des Richters, ob das denn alles so stimme, was Ihre Anwältin da vorgelesen hat. Das nenne ich sparsam, angesichts des vermutlich größten Industrieskandals der deutschen Nachkriegsgeschichte. Aber effizient denken, das sind wir von Ihnen als Automanager ja gewohnt. Apropos, so gesehen passt auch das Ende Ihres Prozesses eigentlich auch voll ins Bild. Wie ein manipulierter Diesel ist es, außen hui, innen pfui. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Fan Sabine Geipel.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und der heißt bei uns Michael Felser. Für ihn haben wir eine Frage bekommen von einer anonymen Hörerin aus Baden-Württemberg. Die arbeitet in Teilzeit als Angestellte im öffentlichen Dienst. Und in ihrer Abteilung gibt es seit ein paar Monaten an einem Tag in der Woche mehr Personal als Schreibtische. Der Grund dafür ist eine Umstrukturierung beim Personal. Und um dem Schreibtischmangel zu begegnen, soll die Hörerin an dem betreffenden Tag jetzt immer Überstunden abbauen. Bislang hat sie das akzeptiert, aber mittlerweile sind alle Überstunden weg. Die Hörerin macht Minusstunden und möchte das nicht mehr länger akzeptieren. Ihr Chef will das aber weiter so handhaben. Frage der Hörerin, Zitat, ist das zulässig, was mein Chef von mir verlangt? Es ist ja nicht meine Schuld, dass wir nicht genügend Platz haben im Büro. Ich will selbst entscheiden, wann ich Überstunden abbaue. Hören wir mal, was unser Experte Michael Felser dazu sagt.
Ja, das sieht der Gesetzgeber oder der Tarifvertrag leider auch ein bisschen anders. Also grundsätzlich ist es so, dass der Arbeitgeber über die Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit entscheidet. Das heißt, im Grunde genommen kann er die Arbeitszeit auf die einzelnen Tage verlegen, wie er möchte. Im Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag ist es geregelt, dass man Überstunden machen muss. Das ist ja auch passiert. Und der Freizeitausgleich, den kann der Chef genauso bestimmen wie Überstunden, weil das hängt natürlich vom betrieblichen Bedarf ab. Ja? Also das heißt, der Arbeitgeber muss natürlich die Arbeit organisieren. Es müssen immer genügend Leute da sein oder genügend Arbeitsplätze. In modernen Büros ist das leider so, sodass man hier leider sagen muss, der TVL sagt ausdrücklich, für die Berechnung des Durchschnitts der wöchentlichen Arbeitszeit ist ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. Das heißt auch, das kann der Arbeitgeber relativ großzügig verteilen. Und hier gehe ich mal davon aus, dass auf dieser Grundlage leider der Chef mal recht hat.
Ja, ziemlich ernüchternde Antwort, würde ich sagen. Nachgefragt bei Michael Felser, gibt es denn überhaupt was, was man der Hörerin raten kann?
Ich würde der Hörerin auf jeden Fall raten, den Personalrat anzusprechen, weil das ist der Einzige, der dem Chef da noch einen Riegel vorschieben kann. Der Personalrat muss mitbestimmen bei der Verteilung der Arbeitszeit, auch bei der Anordnung von Überstunden. Und vielleicht hilft da einfach eine Beschwerde oder eine Anfrage beim Personalrat, dass die sich für sie einsetzen, dass man da einen Kompromiss findet.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Und jetzt gibt's hier noch ein bisschen Glamour in unserer Sendung. Wenn Stars wie Elton John oder Tom Cruise mal zu Kaffee und Kuchen einladen, soll ja auch manchmal vorkommen, dann kommen die Torten dazu ganz oft aus der Star-Konditorei von Peggy Porschen aus London. Und exakt dort hat die Freiburgerin Franziska Klausmann 3 Jahre lang Teig geknetet und Spritzglasur aufgetragen und dabei ihre Fähigkeiten als Konditorin immer weiter verfeinert. Jetzt ist Franziska Klausmann zurück im Breisgau und betreibt dort eine eigene Konditorei. Ein kleines Stück vom Londoner Promi-Glanz, den hat sie allerdings mitgebracht, zurück ins beschauliche Freiburg. Unsere Reporterin Stefanie Geisler hat sie in ihrer Backstube besucht.
Wer zu Franziska Klausmann in die Backstube will, der muss erstmal hinabsteigen in das dunkle Untergeschoss eines Freiburger Gründerzeithauses, um dann, man kann es nicht anders sagen, im Backhimmel aufzuwachen. Alles glänzt und blitzt, auf Regalen stehen zartrosa Dosen mit Tortendekorationen aus Zuckerguss, daneben ein riesiger Ofen aus Chrom, es duftet nach Mandeln. Franziska ist gerade dabei, ein Blech mit pastellgrünen Macarons aus dem Ofen zu holen.
Man bibbert da immer so ein bisschen, weil Macarons ist wirklich die High Class und da muss man schon mal kurz zum Macaron-Gott beten, dass das auch wirklich funktioniert.
Der Macaron-Gott war gnädig. Die kleinen runden Plätzchen aus Baiser-Teig sehen perfekt aus. Glücklicherweise, denn sie werden als Verzierung auf einer Torte nach München geliefert, in die Filiale eines berühmten italienischen Modehauses. Franziska ist es gewohnt, mit illustren Kunden zu arbeiten. Bevor sie sich in ihrer Heimatstadt Freiburg selbstständig gemacht hat, hat sie bei einer der glamourösesten Konditorinnen Englands gearbeitet. Peggy Porschen. Die besitzt 2 Cafés in London und ist dafür bekannt, Promis und die High Society zu beliefern.
Tatsächlich gab es um die Weihnachtszeit immer einen großen Auftrag von einem sehr bekannten Schauspieler, der dann an die ganzen Schauspielkollegen in London und Regisseure Weihnachtspräsente verschickt hat. Und schon allein die Vorstellung, dass jetzt irgendwie dieses Lebkuchenhaus bei der Frau jetzt irgendwie auf dem Küchentisch steht, wo man jetzt gerade den Film angeguckt hat, war irgendwie abgefahren.
Während ihrer 3 aufregenden Jahre in London ist Franziska bis zur Küchenchefin aufgestiegen. Ihre Fähigkeiten kann sie jetzt in der Selbstständigkeit so richtig ausleben. Sie backt opulente Hochzeitstorten auf Bestellung und arbeitet mittlerweile auch als Foodstylistin. Das bedeutet, sie setzt Torten und Gebäck für Fotos optimal in Szene. Ein Herzensprojekt von Franziska sind ihre Backkurse. Dort bringt sie den Teilnehmerinnen zum Beispiel bei, Torten zu gestalten wie Kunstwerke.
Tatsächlich ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass die Leute, die vor allen Dingen auch viele im Büro arbeiten, sich da wirklich danach sehen, was mit den Händen zu erarbeiten, was zu erschaffen und einfach auch was zu fühlen.
Die Kurse sind immer schnell ausgebucht, das Geschäft insgesamt läuft gut. Das Bedürfnis nach Genuss und schönen Dingen scheint groß zu sein. Und das, obwohl die Menschen wegen der Inflation weniger Geld in der Tasche haben. Umgekehrt musste aber auch Franziska als Geschäftsfrau erstmal schauen, dass sie sich finanziell nicht verkalkuliert.
Es war natürlich schon einfach auch unsicher, okay, wie die ganzen Investitionen, die ich habe, zahlt sich das aus? Die Lebensmittelpreise steigen, Päckle Butter kostet fast 3 Euro gerade, ja, da muss man schon mal schlucken.
Doch das alles mache ihr keine Angst, sagt Franziska. Ihre Selbstständigkeit lebe sie aus vollem Herzen.
Ich bin, glaube ich, ein Typ Mensch, ich brauche gar nicht so viel Sicherheit in meinem Leben. Ich habe einfach relativ früh das Backen für mich entdeckt und wenn ich richtig drin bin, dann kann mich da auch niemand stoppen.
Ja, und wer sollte das auch wollen bei den leckeren Sachen, die in ihrer Backstube gezaubert werden? Ausgebildet bei der Starbäckerin in London, jetzt zurück als Selbstständige in Freiburg. Stefanie Geißler hat uns die Geschichte von Franziska Klausmann erzählt. Das war der Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Danke fürs Zuhören. Ich bin Michael Haare.
SWR 1 Arbeitsplatz.